An diesem Mittag begrüßt Sie in der Spiritualität bei Radio Horeb ganz herzlich an Jutta Engert. Ein herzliches Gruß Gott geht auch an alle HörerInnen von Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zur Spiritualität zum 50. Todestag von Pater Kentenich. Und der heilige Johannes Paul II. Nannte ihn einen der großen Priestergestalten der neueren Geschichte. Ja, die Rede ist von Pater Josef Kentenich, der genau vor 50 Jahren starb am Morgen des 15. September 1968. Einer, der mit den Nöten der modernen, vielfältig angekränkelten Seele, wie er sagte, ständig Fühlung hatte. Ein begnadeter Seelsorger, der aus den Seelen der Menschen las. Einer, der nicht müde wurde, jeden Einzelnen, der zu ihm kam, zum Heil und zu wirklicher innerer Heilung zu führen. Er konnte es, weil er aus seinem Priesteramt als Quelle der Freude mit geistlicher Vollmacht schöpfte. Dazu hatte er erst seine eigenen widrigen Lebensumstände und auch seine anfängliche Beziehungsunfähigkeit Maria, der Mutter Gottes, als ganz besonders seiner Mutter auch anvertraut und heilen lassen. Aus diesem Schlüsselerlebnis wird ein Mann, der als Priester die ihm anvertrauten Menschen nicht mit frommen Sprüchen abspeist, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes führte. Schon 1960 stellte er fest, dass es an seelenkundigen Seelsorgern fehle. Während sich die Sprechzimmer der Psychotherapeuten immer mehr füllten, würden die Beichtstühle immer leerer. Ja, das sagt er schon 1960. Einer, der selbstlos fremdes Leben wachsen lässt, um ihm zum Leben in Fülle verhilft. Ist Pater Josef Kentenich ein Priester der heutigen, der jetzigen Stunde? Oder mit den Worten von Pater Elmar Busse, wenn wir einmal Gott als genialen Personalentwickler ansehen, dann sind gelöste Probleme spätere Sendungen. Ja, Sie merken schon, ich heiße Sie herzlich willkommen hier, Pater Busse. Ich habe schon einiges vorweggenommen, was Sie uns auch gleich nochmal in Ihrem Puls mit auf den Weg geben. Auch das letzte Zitat stammt von Ihnen. Sie sind ja Schönstadtpriester, sind in der ehemaligen DDR geboren, in Thüringen, waren auch lange als Familienpater tätig, haben auch eigentlich erst also ganz andere Wege eingeschlagen, haben erst eine Ausbildung gemacht, aber derzeit sind sie geistlicher Leiter bei den Dernbacher Schwestern, das sind die armen Dienstmägde Jesu Christi im Westerwald bei Koblenz. Also sind sie eigentlich heute am Puls des Geschehens, wenn es denn um die Feierlichkeiten auch des 50. Todestages von Pater Kentenich geht. Sind Sie da heute schon ganz und gar eingetaucht?
Ja, ich war vorhin drüben zum Festgottesdienst, der um 10:30 mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Bischofskonferenz mit Dr. Zollitsch stattgefunden hat, vielen Priestern, schönen Projektchor, ganz vielen internationalen Teilnehmern. Das war schon ein erhebendes Gefühl. Und hier von unseren Dernbacher Schwestern waren auch etliche diese kleine Strecke nach Schönstadt rübergekommen, um damit zu feiern.
Wenn Sie so sagen, wer einmal oder wenn wir Gott als genialen Personalentwickler ansehen würden, wenn wir das mal damit ernst machen würden, dann sind gelöste Probleme, die man also heilen lässt, auch spätere Sendungen. Konnten Sie das in Ihrem Leben selber auch so nachvollziehen oder war auch das etwas, was Sie begeistert hat an Pater Kentenich, diese Vorgehensweise?
Gut, wir haben ja damals in der DDR unter abenteuerlichen Umständen 1972 bis 1973 ein Noviziat durchgeführt, das heißt, jeden Monat kam ein anderer Schönstadtpater aus dem Westen, weil die immer nur 30 Kalendertage Visum bekamen. Und da sind mir sozusagen meine ganzen Defizite in meiner Sozialkompetenz richtig bewusst gemacht worden. Es war also ein heilsamer Schock, sodass ich dann wirklich die Frage hatte, ist das mein Weg? Und ich habe wieder 2 Jahre in meinem alten Beruf als Schlosser gearbeitet und dann so mühsam das, was als Defizit, was ich da erkannt hatte, dann doch auszugleichen. Und von da gesehen kann ich mich eigentlich in beides gut reinversetzen. Ich merke auch manchmal, wenn Leute ihre Probleme andeuten und ich dann ein paar Sätze dazu sage, dann gucken die mich ganz entgeistert an, als ob ich Röntgenaugen hätte. Dabei erinnere ich mich nur sehr gut an meine eigenen Probleme damals. Also da ist schon
Das
was
scheint ja.
dran, was Pater Gente nicht da entdeckt hat. Gelöste Probleme sind spätere Sendung, einfach aus der Kompetenz der eigenen Betroffenheit.
Und da wusste auch Pater Kente nicht, ein Wörtchen mitzureden. Sie
Oh
schreiben ja
ja.
selber von seiner Beziehungsunfähigkeit und seinen auch widrigen Lebensumständen, die er auch selber zu meistern hat. Aber alleine muss man das ja auch nicht tun. Man hat ja da Hilfe. Ja, Pater Busse, wir dürfen dann erstmal gespannt sein auf Ihren Impuls zum 50. Todestag von Pater Kente. Nicht im Anschluss daran haben auch Sie, die uns jetzt zuhören, die Möglichkeit, zum Hörer zu greifen. Vielleicht haben auch Sie eine Frage auf dem Herzen.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie schon erwähnt, habe ich vorhin in Schönstatt, das nur 18 Kilometer hier von Dernbach entfernt ist, in der überfüllten Pilgerkirche den Festgottesdienst anlässlich des 50. Todestages von Pater Kente nicht mitgefeiert. Damals, 1968, fiel der 15. September auf einen Sonntag. Pater Kente nicht zelebrierte erstmals in der neu erbauten Dreifaltigkeitskirche. Bei deren Einweihung am 9. Juni konnte er krankheitsbedingt nicht mitfeiern. So war dieser Septembertermin für ihn eine Premiere. Nach der Feier der Messe erlitt er in der Sakristei einen Herzinfarkt und starb nach wenigen Sekunden. An seinem Sterbeort fand er seine letzte Ruhestätte. Die Sakristei wurde zur Gründerkapelle umgestaltet. Sie ist heute ein gern besuchter Andachtsraum neben der Kirche. Wer war dieser Josef Kentenich? Welche Bedeutung hatte und hat er? Was lässt sich zur Rezeptionsgeschichte und Wirkgeschichte dieses Priesters sagen? Auf diese Fragen wollen wir heute an seinem 50. Todestag eingehen. Zu seinem 100. Geburtstag 1985 veröffentlichte die Deutsche Post eine Sondermarke in Millionenhöhe. Als 2003 das ZDF die Aktion Unsere Besten startete, wollte man damit herausfinden, wen die Zuschauer für die bedeutsamsten Personen in Deutschland hielten. Jeder konnte online sein Votum abgeben. Damals landete Pater Kentenich bei diesem Ranking der 100 bedeutsamsten Deutschen auf Platz 17. Der Gründer des Gesellenvereins, Adolf Kolping, landete auf Platz 11. Die Geburtsorte von beiden liegen nur 7 Kilometer auseinander. Allerdings ist Kolping 72 Jahre vor Kentenich geboren. Wie aus internen Kreisen des ZDF zu erfahren war, wunderten sich die Redakteure des ZDF über beide Platzierungen und kommentierten die Ereignisse so: Es seien gute Beispiele dafür, was eine konzertierte Aktion eines Interessenkreises bewirken könne. Wer im Gründersekretariat Pater Kentenich nachfragt, das kümmert sich um die Seligsprechung Pater Kentenichs, erfährt erstaunliche Zahlen. Die Novene, also eine neuntägige Andacht mit dem Titel Mut zum Wagnis, ist im deutschsprachigen Raum 1.130.000 Mal gedruckt worden und inzwischen auch in 15 Sprachen übersetzt und gedruckt. Das Lebensbild von Pater Kentenich mit einer Novene hat eine Auflagenhöhe von 970.000. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Pater Kentenich bei den Gläubigen an der Basis vermutlich viel bekannter ist, als es die veröffentlichte Meinung vermuten lässt. Und doch bleibt er eher der Verborgene. Der mystisch begnadete und mit den Stigmata Jesu gezeichnete Kapuzinerpater Pater Pio, der 8 Tage nach Pater Kentenich starb, war zu Lebzeiten und erst recht nach seinem Tode bekannter als Pater Kentenich. Mit den Werken von Romano Guardini, der ebenfalls im Herbst 1968 starb, haben sich katholische Gläubige und Intellektuelle intensiv auseinandergesetzt. Sein Name hat im katholischen Deutschland einen guten Klang und sein Seligsprechungsprozess wurde von der Erzdiözese München am 16. Dezember 2017 eröffnet. Ein möglicher Grund für die mangelnde mediale Präsenz des Josef Kentenich liegt in der Tatsache, dass er als Seelsorger und Gründer verschiedener Gemeinschaften ganz viel Zeit in die geistliche Begleitung einzelner Mitglieder dieser Gemeinschaften investiert hat. In einem persönlichen Rückblick vor seinem goldenen Priesterjubiläum 1960 notierte er: Vom Pfarrer von Ars hebt man lobend hervor, wie viele Stunden er im Beichtstuhl zugebracht hat. Man versucht sogar, diese Stunden zu zählen. Ginge ich daran, die Zeit zu messen, die ich den Seelen in meinem langen Leben Tag und Nacht unverdrossen und mit stetig gleichbleibendem Interesse widmen durfte, es käme ein verwunderlich großes Maß heraus. Soweit das Zitat. Im Unterschied zu Pater Pio, der sich das ja nicht selber ausgesucht hatte, sondern von Gott den Auftrag und die Begnadung mystischer Phänomene bekam, hatte Pater Kentenich sehr früh die methodische Selbstbeschränkung in seiner Spiritualität und in seinen Gemeinschaften verankert, dass man nicht so sehr die außergewöhnlichen Phänomene, die mit der Frömmigkeit verbunden sein können, von Gott erbittet, sondern dass man mit offenen Augen und wachem Herzen aus den alltäglichen Begebenheiten und Zufällen die zärtlichen Aufmerksamkeiten eines werbenden und gegenwärtigen Gottes herauslesen könne. Diese methodische Selbstbeschränkung führte dann beispielsweise dazu, dass die 1924 in der Nähe von Ulm geborene Bärbel Rüß nicht bei den Marienschwestern eintreten durfte. Ihr war während und nach dem Zweiten Weltkrieg die Gottesmutter als Gottesmutter von Schönstatt erschienen. Und in der klassischen Tradition von der Perspektive für Seherinnen, denken wir an Lourdes oder Fatima, meinte sie, ihren Weg der Nachfolge Christi bei den Marienschwestern weitergehen zu können. Doch Mystikerinnen wurden bei den Marienschwestern nicht aufgenommen. Sie hat dann später geheiratet, aber nie an ihren Erscheinungen gezweifelt. Die Kirche hat offiziell diese Erscheinungen auch noch nicht bestätigt. Dass es Pater Kentenich auf das Unspektakuläre ankam, wird auch in der ersten systematischen Darstellung der Schönstatt-Spiritualität sichtbar. Schon der Titel weist darauf hin: Werktagsheiligkeit. Kein Wunder, dass bei einer solchen Mentalität das Interesse der Medien minimal ist. Ich möchte einen Vergleich ziehen. Bei einer Konferenz meinte einmal ein Familienpolitiker: Wenn wir erfolgreiche Familienpolitik machen und die Eltern genügend Ressourcen haben, um die Kinder zu normalen, beziehungsfähigen und belastbaren Menschen heranzuziehen, dann ist das Ergebnis Normalität. Doch Normalität ist medial uninteressant. Die Ausnahme, das Extreme, das Exotische, das Dramatische sorgt für Schlagzeilen, aber nicht das Normale. Soweit die Äußerung dieses Familienpolitikers. Vielleicht liegt darin die Antwort auf die Frage, warum im Ursprungsland Deutschland die Schönstattbewegung unbekannter ist als zum Beispiel in Paraguay oder Chile. Über den Gründer, Pater Kentenich, hatte 1985 Wilhelm Wilms und Ludger Edelkötter das Musical Wagnis und Liebe geschrieben, das in der damaligen DDR von einer Amateurgruppe 25 Mal aufgeführt worden war und ca. 8000 meist jugendliche Zuhörer erreichte. Für die Zielgruppe der Firmlinge wurde eine Bildbiografie über Pater Kentenich in Comicart verfasst, die der Echo Verlag 20.000 Mal auflegte. Selbst die Spiegelredakteure, die 1995 in Schönstatt recherchierten, bescheinigten der Schönstattbewegung eine aktive Informationspolitik. Das möge genügen, um einen kleinen Überblick zu bekommen über die Rezeptionsgeschichte Pater Kentenichs und seine Anliegen hier in Deutschland. So gesehen ist die heutige Sendung ein weiteres Puzzlesteinchen, um den Gründer in Deutschland bekannter zu machen. Der apostolische Visitator des Heiligen Offiziums, Pater Sebastian Tromp, meinte einmal zu Pater Kentenich: Sie sind ein genialer Autodidakt, also einer, der sich das selbst beigebracht hat, keine Ausbildung bekommen hat. Und die Bedenken, die die Mitglieder der Provinzleitung der Palotiner vor der Ewigzulassung des Studenten Kentenichs hatten, weisen in die gleiche Richtung. Er ist überdurchschnittlich intelligent, hat eine schnelle Auffassungsgabe und kann selbstständig denken. Er hat die besten Voraussetzungen für einen Heretiker, so ein Mitbruder. Sich eine solche Laus in den Pelz zu setzen, schien damals im Sommer 1909 drei von fünf Provinzratspatres zu gefährlich. Das Nein zur Ewigprofess hätte das Aus auf dem Weg zum Priestertum für Kente nicht bedeutet. Der damalige Provinzial konnte aber einen der Räte umstimmen und so konnte Kente nicht am 24. September seine ewige Profess ablegen und am 8. Juli 1910 in Limburg zum Priester geweiht werden. Aufgrund seiner pädagogischen Begabung wurde er angesichts der Turbulenzen unter den Studenten im Herbst 1912 zum Spiritual ernannt. Schon in seinem Antrittsvortrag schlug er Töne an, die die Studenten so nicht gewohnt waren. Er sagte unter anderem: Es darf nicht mehr vorkommen, dass wir verschiedene fremde Sprachen sprechen, entsprechend dem Klassenziele, aber in der Kenntnis, im Verständnis der Sprache unseres Herzens die reinsten Stümper sind. Als zukünftige Priester müssen wir nun einmal einen tiefen, nachhaltigen Einfluss ausüben auf unsere Umgebung. Und das tun wir im letzten Grunde nicht durch den Glanz unseres Wissens, sondern durch die Kraft, durch den inneren Reichtum unserer Persönlichkeit. Vor allem müssen wir uns kennenlernen und uns an eine freie, unserem Bildungsgrad entsprechende, gegenseitige Aussprache gewöhnen. Soweit das Zitat aus dieser Antrittsvorlesung 1912. Was Pater Kente nicht an Vertrauen bei den Schülern gewann, das verlor er bei einem Teil seiner Mitbrüder, die diesen neuartigen Umgangsstil von Patres mit Schülern argwöhnisch betrachteten. Doch Kente nicht, der von seiner alleinerziehenden Mutter mit 8,5 Jahren ins Waisenhaus in Oberhausen gebracht wurde und dort einige Male ausgerissen war, konnte sich in die freiheitsliebenden Schüler und Studenten gut hineinversetzen. Später umschrieb er die von ihm gegründete Schönstattbewegung als Freiheitsbewegung. Die Hochschätzung der Freiheit zeigt sich auch in der Art der Bindung in den Schönstädter Säkularinstituten. Diese kennen keine Gelübde. Ein Mitglied, das zur Überzeugung gelangt, dass dies nicht sein Weg der Christusnachfolge ist, kann auch nach dem Ewigversprechen eine Kündigung schreiben, die dann von der jeweiligen Generalleitung zur Kenntnis genommen wird. Die römischen Stellen waren skeptisch, ob solch eine lockere Bindung eine religiöse Gemeinschaft zusammenhalten könnte. Doch das Baugesetz Schönstatts, das Kente nicht in die Merkform gegossen hatte, Bindung nur so weit wie nötig, Freiheit so viel wie möglich, Geistpflege so viel wie möglich, hat sich als Stabilitätsfaktor bewährt. Wenn das Klima in einer Gemeinschaft stimmt, dann denkt niemand ans Austreten. Für das gute Klima soll, so nannte es Kente nicht, die Geistpflege sorgen. Wie wenig die klassischen Bindungsformen durch Gelübde als Sicherung funktionieren, mussten zum Beispiel die Jesuiten erleben, die in den Jahren nach dem Konzil ca. 7000 Mitglieder trotz Gelübden verloren hatten. Halten wir also fest, Pater Kente nicht war ein Verfechter der Freiheit. In seinen pädagogischen Tagungen, die er in den 20er und 30er Jahren für Priester und Lehrer hielt, entwickelte er sein reformpädagogisches Konzept. Die Leitsterne seiner Pädagogik nannte er Idealpädagogik, Freiheitspädagogik, Bewegungspädagogik, Bindungspädagogik und Bündnispädagogik. Über das Zusammenspiel dieser Leitsterne im konkreten pädagogischen Prozessen und über Berührungspunkte zu anderen pädagogischen Strömungen gibt es etliche wissenschaftliche Arbeiten. Halten wir also als zweites fest, Pater Kente nicht war ein anregender und erfolgreicher Reformpädagoge.
In der Spiritualität hören Sie heute zum 50. Todestag von Pater Kente nicht den Schönstadt-Priester Pater Elmar Busse, der auch etwas vorgetragen hat, gesagt hat über die Gründe, warum die Schönstadtbewegung in Deutschland im Ursprungsland unbekannter ist als beispielsweise auch in Südamerika und dass das womöglich auch daran liegt, dass Pater Kente nicht eben das ganz Normale, das Unspektakuläre, die Werktagsheiligkeit am Herzen lag. Er so viele Menschen begleitet hat und ihm auch das ein Herzensanliegen war. Und ja, über die Pädagogik hat er auch gerade gesprochen. Hören Sie weiter noch Pater Busse über Pater Kentenich.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was in der Außenwahrnehmung der Schönstattbewegung zuerst auffällt, ist die Verehrung der Gottesmutter, die als dreimal wunderbare Mutter von Schönstatt angerufen wird. Auch das Bild, das typisch für Schönstatt ist, ist millionenfach verbreitet. Die alte Friedhofskapelle, die auf dem Gelände der Palutiner in Fallendar dasteht, die 1914 renoviert worden war und den Schülern als Versammlungsort mit ihrem Spiritual dienen sollte, ist inzwischen möglichst originalgetreu ca. 300 Mal nachgebaut worden. Etwas Ähnliches hat es ja mit den Lourdesgrotten auf sich, die in vielen Pfarreien nach 1865 errichtet worden sind. Der Unterschied zum Marienwallfahrtsort Lourdes und anderen Marienwallfahrtsorten besteht bei Schönstatt darin, dass am Anfang Schönstatts keine außergewöhnliche Marienerscheinung, keine wundertätige Statue oder wundertätiges Bild stand, sondern Pater Kentenich am 18. Oktober 1914 den aus den verlängerten Sommerferien angereisten Schülern und Studenten einen Vortrag hielt, in dem er ihnen den Vorschlag unterbreitete, dafür zu beten und zu opfern, dass sich die Gottesmutter in diesem Kapellchen niederlassen solle und Wunder der Gnade und der seelischen Umwandlung wirken solle. Inspiriert zu diesem kühnen Vorschlag hatte den Pater Kentenich ein Zeitungsartikel über die Entstehung eines italienischen Wallfahrtsortes, Valle di Pompei, nur durch Gebet und Opfer eines Rechtsanwaltes, der sein errichtetes Waisenhaus unter den besonderen Schutz der Gottesmutter stellen wollte. Warum sollte das, was in Italien möglich war, nicht auch in Schönstatt funktionieren? Im Laufe der Jahre zeigte sich, dass der Himmel diese Einladung angenommen hatte. Maria, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden war, ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Warum sollte sie also nicht die kindlich vertrauensvolle Einladung annehmen und ihre Fürbittmacht in Schönstatt erfahren lassen? Es war aber nicht nur die Anregung von außen durch den Zeitungsartikel über Valle di Pompei. Es war auch die urpersönliche Erfahrung Kentenichs selber, die dieses Vertrauen in die heilende Begegnung mit dem ganz heilen Menschen Maria in ihm hatte wachsen lassen. 1955 hatte er es einmal so niedergeschrieben: Als Typ des modernen Menschen durfte ich dessen geistige Not reichlich auskosten. Es ist die Not einer mechanistischen Geistigkeit, die Idee vom Leben trennt, die die Person vom personalen Gegenüber trennt und das Übernatürliche von der natürlichen Ordnung trennt. Meine Seele wurde während dieser Jahre einigermaßen im Gleichgewicht gehalten durch eine persönliche, tiefe Marienliebe. Die während dieser Zeit gemachten erlebnismäßigen Erfahrungen ließen mich später die Sätze formulieren: Die Gottesmutter ist schlechthin der Schnittpunkt zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Natur und Übernatur. Sie ist die Waage der Welt. Das will heißen, sie hält durch ihr Sein und ihre Sendung die Welt im Gleichgewicht. Soweit das Zitat von Pater Kentenich von 1955. Mit anderen Worten: Das Immaculata-Dogma, das 1854 feierlich verkündet worden war, besagt, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins von der Erbsünde unberührt war. Im Tagesgebet der Messe vom 8. Dezember heißt es: Großer und heiliger Gott, im Hinblick auf den Erlösertod Christi hast du die selige Jungfrau Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder Sünde bewahrt, um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten. Die Zielrichtung des Dogmas gilt also der Menschwerdung Jesu. Salopp formuliert: Damit Maria nicht im entscheidenden Moment Nein sagt oder ich will es mir noch einmal überlegen, hat Gott in Maria ein zweites Paradies geschaffen, in das der Teufel nicht reinfunken konnte. Kentenich entdeckt nun im eigenen Erleben, dass es nicht nur diese christologische Dimension des Immaculata-Dogmas gibt, sondern dass es auch eine anthropologische Dimension gibt. Also was hat das mit uns Menschen zu tun? Wenn wir unerlösten Menschen uns dem vollerlösten und ganz heilen Menschen Maria nähern und ihr begegnen, dann tauchen wir ein in das Klima, das dieser Mensch um sich verbreitet. Sie hat eine heilende Wirkung. Sehr deutlich hatte Maria diese Botschaft durch ihre Erscheinung in Lourdes ins Herz des Volkes Gottes geschrieben. Sie offenbarte sich als Immaculata gegenüber der Bernadette Soubirou und lässt viele Heilungswunder geschehen. Josef Kentenich darf selber erleben, wie Maria ihn von seiner Beziehungsunfähigkeit während seiner Jugendzeit heilt und er später der begnadete Seelsorger wird, der seelische Nähe herstellen kann, annehmen kann und erwidern kann. Aus seiner eigenen Schlüsselerfahrung erwächst sein seelsorgliches Konzept. Ich führe die Menschen zum vollerlösten und ganz heilen Menschen Maria. Das wäre sozusagen der dritte Punkt, den wir festhalten können. Pater Kentenich als der Marienverehrer entwickelt eine marianische Pastorale. Vor seinem goldenen Priesterjubiläum 1960 zieht er rückblickend Bilanz unter sein priesterliches Wirken und schreibt: Wer nicht ständig Fühlung mit dem modernen, vielfältig angekränkelten Seelenleben hält, hat keine Ahnung, wie viel Zwang das Leben ungezählt vieler Menschen aller Stände und Klassen, Priester und Ortsleute beileibe nicht ausgenommen, heute zu einer Art Hölle oder doch wenigstens zu einem unerträglichen Fegefeuer macht. Es ist eine billige Lösung, in solchen Fällen einfach zu absolvieren, sich aber nicht weiter um innere Heilung zu bemühen. Tief in Gott verankerte Hirtensorge denkt und handelt da wesentlich anders. Sie richtet sich nach des Heilands Selbstporträt vom Ideal des guten Hirten. Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Er bleibt nicht mit verschränkten Armen am Ufer eines aufgepeitschten Meeres stehen. Er sieht nicht ruhig und interessenlos in die tosenden Fluten hinein, wo Tausende und Abertausende Wind und Wellen ausgesetzt sind und hilflos mit dem Untergang ringen. Er ist auch nicht damit zufrieden, den Schwimmgürtel der Ertrinkenden von der Ferne aus zuzuwerfen. Er stürzt sich selbst mit Lebensgefahr ins Wasser, um zu retten, was zu retten ist. So verwirklicht er des Heilands Wort, der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Die Ewigkeit wird einmal entschleiern, wie groß und vielgestaltig die Zahl derer ist, die ich durch diese Klippen zur vollen Freiheit der Kinder Gottes hindurch und den Berg der Vollkommenheit hinanführen durfte. Das war nicht selten eine saure Arbeit. Viel leichter wäre es gewesen, die Finger davon zu lassen und sich mit allgemeinen frommen Sprüchen aus der Situation herauszuhalten, wie es viele Priester zu tun pflegen. So handelt aber nicht der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gibt. Er tut alles, auch wenn es ihn viel Studium, viel Nervenkraft und Zeit kostet, um sie vor Schaden zu bewahren und ihnen die volle innere Freiheit der Kinder Gottes, soweit das möglich ist, zurückzugeben. Weil wir von unserer Seite vielfach nicht einfach einmal fähig und bereit sind, die alten bewährten Moralgrundsätze und Pastoralregeln mutig, erleuchtet und klug anzuwenden, haben sich in der Folgezeit, wie überall mit Bedauern festgestellt wird, die Sprechzimmer der Psychotherapeuten gefüllt, während unsere Beichtstühle immer leerer und leerer werden. Der zeitenkundige und seelenkundige Seelsorger weiß um die tiefgreifende und allseitige moderne Lebenskrise und um deren praktische Auswirkungen in seiner Gefolgschaft. Er hat den Mut und bringt die Kühnheit auf, sich damit auseinanderzusetzen, Heilmittel zu suchen und vorsichtig und umsichtig anzuwenden. Soweit das Zitat von diesem Lebensrückblick 1960. Genau in dieser Form seiner Lebensbewältigung steckt eine frohe und hoffnungsvolle Botschaft. Wenn dieses uneheliche Kind, Josef Kentenich, von einer alleinerziehenden Mutter bis 8,5 Jahre versorgt und danach ins Waisenhaus gebracht wurde, wenn dieses Kind, Josef Kentenich, dann doch ein beziehungsfähiger und belastbarer Mensch wird, dann haben auch viele andere, die mit ähnlichen Startschwierigkeiten ins Leben stolperten, die Chance, aus diesem ihrem Leben was zu machen. Anders formuliert, wenn wir Gott einmal als genialen Personalentwickler ansehen, dann sind gelöste Probleme spätere Sendung. Eine Frau, die in einer kalten und lieblosen Umgebung groß werden musste, schrieb mir vor kurzem, wer ein Nein, du sollst nicht sein, vor seinem Eintritt in die Welt erfahren hat, sucht sein Leben lang nichts anderes als das Ja, du darfst sein, in allen möglichen Formen. Dieser Frau hat die Beschäftigung mit der Biografie Pater Kentenichs viel Mut und Hoffnung gemacht, in geduldiger Kleinarbeit an ihrer seelischen Heilung zu arbeiten. Der Schweizer Theologe Hans-Urs von Balthasar hat einmal die Unterscheidung zwischen gewöhnlicher und repräsentativer Heiligkeit gemacht. In der Einleitung zur Biografie über Therese von Lisieux schreibt er: Es gibt die Sendung zu einer besonderen, differenzierten Heiligkeit, in welcher Gott zum Besten der Kirche und der Gemeinde einen Einzelnen als besonderes Beispiel der Heiligkeit hervorhebt. Alle zur repräsentativen Heiligkeit nach Paulus Berufenen wissen von sich dasselbe. Sie gehorchen, indem sie ihre differenzierte Sendung ergreifen und im Angesicht der ganzen Kirche durchführen, einem strikten Befehl des Heiligen Geistes. Es gibt in der Kirchengeschichte auch Beispiele für solche, die, ohne berufen zu sein, sich eine differenzierte Heiligkeitssendung herausgenommen haben. Sie haben sich überspannt, überanstrengt und etwas an ihrem Gebaren verrät ihre Unechtheit. Sie mussten die Kräfte, die sie zu ihrer angemaßten Sendung benötigten, anderswoher als von Gott beziehen. Die wahren, von Gott selbst bestellten und hervorgehobenen Heiligen sind alle Gehorsame. Sie sind nicht einfach Überflieger, die es aufgrund besonderer Anstrengung oder Begabung weitergebracht haben als andere oder die mit einem persönlichen Mut zum Ernstmachen ausgestattet waren, während die anderen zaghaft in der Mittelmäßigkeit stecken bleiben. Soweit Hans-Urs von Balthasar. Ich hoffe, dass viele Menschen in unserem Land Josef Kentenich entdecken als den, der trotz schlechter Startbedingungen ins Leben etwas aus seinem Leben gemacht hat, weil er sich dem heilenden Einfluss der Gottesmutter ausgesetzt hat und in erleuchteter Weise mit der erlösenden Gnade Gottes zusammengearbeitet hat. Ich hoffe auch, dass in dieser schwierigen Phase der Kirche Gläubige den Pater Kentenich als Geschenk Gottes für die Kirche in unserem Land verstehen und würdigen lernen und seine Impulse zum Gestaltwandel der Kirche mutig aufgreifen.
Für die umfangreichen Worte zum 50. Todestag von Pater Kentenich, und wir können auch jetzt im Anschluss an diesen Vortrag mit Pater Busse noch ins Gespräch kommen. Dazu können Sie einfach die Hörernummer wählen. Das ist die 089-517-008-008. Wenn Sie Fragen haben zu Pater Kentenich, zu seiner Spiritualität, wenn Sie vielleicht auch schon der Schönstatt-Bewegung begegnet sind, wenn Sie vielleicht etwas haben, was Sie besonders angesprochen hat, oder andererseits etwas, was Sie abgestoßen hat, vielleicht was Sie nie verstanden haben, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch direkt Ihre Fragen und das, was Sie beschäftigt, Pater Busse zu stellen, unter der Hörernummer, unter der 089-517-008-008. Nach der Musik geht es dann hier mit dem Gespräch dann noch weiter in der Spiritualität bei Radio Hochheb. Wir haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute zum 50. Todestag von Pater Kentenich sind wir jetzt noch im Gespräch mit Pater Elmar Busse. Er ist Schönstattpriester und hat eben über das Leben von Pater Kentenich gesprochen, was seine Spiritualität ausgemacht hat, was sein Leben ausgemacht hat und wo er auch uns heute noch ein Entdecker sein kann und ein Begleiter, ein Wegweiser. Jetzt haben wir auch den ersten Anruf schon erhalten. Ich darf aus Dresden begrüßen Herrn Ärmlich. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Herr Pater Busse, ich habe eine Bitte, eine Frage. Wenn man sich für diese Spiritualität von Pater Kentenich nicht interessiert, aus persönlichen Gründen auch, was würden Sie empfehlen, was man da lesen oder hören kann?
Erstmal seine Biografie. Also es gibt von Christian Feldmann diese Gottessanfte Rebell heißt die. Dann etwas wissenschaftlicher und umfangreicher von Monnerjahn, einfach Josef Kentenich, Ein Leben für die Kirche. Ja, das sind erstmal so, dann lernt man immer das kennen, was auch noch gerade jetzt eine sehr wichtige Zeit war, als Pater Kenzerich in Dachau war. Diese ganze Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung Schönstatt ist auch von Pater Monnerjahn in einer Monographie bearbeitet worden, Häftling 29392. Da wird also Vorfeld und dann die Wirkungen, also was Pater Kenzerich auch alles in Dachau gewirkt hat und da auch nochmal seine Spiritualität weiterentwickelt hat, das sind an sich so erstmal die Standardwerke.
Ja, mich interessiert vor allen Dingen dieser marianische Aspekt, weil ich da auch etwas unterbelichtet bin.
Gut, also wenn Sie einfach die Biografie lesen, da wird das eigentlich immer sehr schön, auch diese innere Entwicklung von Pater Kenzerich und wie er dann die Gottesmutter sieht und auch Aspekte entdeckt, wird das eigentlich sehr ausführlich geschrieben. Es ist also nicht nur einfach nur so die Daten seines Lebens aneinandergereiht. Da kommt man eigentlich ganz gut rein.
Ja, danke ich Ihnen und da kann ich vielleicht noch zumindest hinzufügen, es gibt ja auch die Schwester Doria Schlickmann, die auch hier am Morgen in der Standpunktsendung zu hören sein wird zum 50. Todestag von Pater Kenzerich, die aktuell auch forscht. Und ja, wie Sie richtig sagen, Pater Busse, das Buch, da schreibt sie eine neue Biografie, die wohl aber erst im Januar im Herder Verlag rauskommt. Aber aktuell hat sie andere Bücher geschrieben. Herbststürme ist vielleicht etwas, wo man ein relativ kurzes Buch, wo man viel über die Anfangsbedingungen und über die Reformpädagogik und über diese ganze Aufbruchsstimmung und über das pädagogische Anliegen von Pater Kenzerich vieles mitbekommt. Ja, das ist noch eine kleine Anmerkung. Vielen Dank und alles Gute nach Dresden. Und weiter geht es in die Niederlande. Da bin ich mit Schwester Elvina verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Ich habe zugehört. Und zwar sehr interessiert. Ich verehre den Pater Kenzerich schon sehr lange. Ich bin steiler Missionsschwester und war lange in Afrika. Aber meine Begegnung mit den Schönstädtern ist lange davor gelaufen. Und zwar war ich als Krankenpflege in Laupheim stationiert damals und bin mit dem Fahrrad mit einer Mitschwester bis nach Marienfried gefahren. Ich hatte keine Ahnung von Schönstädter und so weiter. Wir wurden von dem Pastor dort zum Mittagessen eingeladen und er hat uns ein bisschen erzählt von der dreimal wunderbaren Madonna und auch über Schönstädter. Und dann hat er auch gesagt, und das weiß ich nicht, ob das wirklich war, dass da eine Seherin viele Ratschläge gegeben hätte. Da würde ich gerne fragen, ob ich da etwas durcheinander bringe oder ob das wirklich so war.
Das war genau diese Bärbel Rüst, die ich da am Anfang erwähnt hatte, der also in der Kriegszeit und Nachkriegszeit die Mutter Gottes als Mutter Gottes von Schönstatt erschienen war. Wie gesagt, die Kirche hat jetzt das noch nicht offiziell anerkannt. Aha. Aber Marienfried ist nach wie vor ein sehr lebendiger Wallfahrtsort, darf man nicht sagen, aber Gebetsstätte, wo auch viele hinkommen. Ja. Und auch selber dann, als ich noch in München war, ab und zu mal, also jedes Jahr so Einkehrtag und sowas gehalten. Mhm. Der Pfarrer Humpf war das damals, der diese Seherin begleitet hat. Aha. Die hat ja auch dann die Stigmata, aber hat bei einer Wallfahrt nach Assisi den Heiligen Franz gebeten, er soll doch dieses Außergewöhnliche wegnehmen. Und tatsächlich sind dann die Stigmata vernarbt. Und dann hat sie ja geheiratet, einen ausgebildeten Theologen, der in der Erwachsenenbildung tätig war. Aha. Also eine Frau mit wirklich ganz bodenständiger Frömmigkeit, wo die Mutter auch gesagt hat, so wahr ich 5 Kinder habe, so wahr ist mir die Gottesmutter erschienen.
Ja, da danke ich Ihnen sehr. Es ist so, dass mich damals, das ist lange her, dieses Marienfried ganz tief beeindruckt hat. Und dann habe ich später noch Schönstädter Schwestern getroffen. Und die haben für mich also einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ich selber bin ein Kind der Gottesmutter, also meine Berufung, alles ist wirklich marianisch. Und wahrscheinlich kommt das daher, dieser innere Zug zu den Schönstädtern. Und einmal hat zu mir eine Krankenschwester gesagt, die war aber weltlich, die war keine Ordensschwester. Wissen Sie, Schwester, Sie passen viel besser zu den Schönstädtern als zu den Steilern. Also das
ja, prima. Danke, Schwester Eduwida. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ja, ein interessanter Beitrag und weitere Folgen, wie ich jetzt hier sehe, bin ich jetzt verbunden mit Herrn Banse aus Köln. Ist das richtig? Ich grüße Sie.
Tag, Herr Pater Busse. Ja, ich bin vor 25 Jahren vom evangelischen Glauben zum katholischen Glauben gewechselt, aber so in der letzten Zeit, auch nachdem ich jetzt Radio Horeb so, sehr oft höre, sind auch gute Beiträge, ich war von weg sagen, aber ich meine auch, diese Schönstadtbewegung hat mir eine zu übertriebene Marienverehrung. Wie Sie auch sagten, sie ist die Waage zwischen dem Übernatürlichen und hier dem Natürlichen auf der Erde. Und wie jetzt auch meine Vorrednerin, also sie steht unter dem Schutz der Gottesmutter und so weiter. Oder wie ich letzten Samstag in einem Gottesdienst in Kevela, der übertragen wurde, gehört habe, da wurde das Schlusslied gesungen, du bist die Retterin. Also da muss ich doch schon sagen, Christus ist doch die Verbindung zwischen dem Übernatürlichen und uns Menschen. Du bist der Mittler zwischen Gott und uns, heißt es da auch in der Bibel, Christus. Also es kommt mir so vor, als ob Maria da, und dann wird sie auch noch, so empfinde ich es jedenfalls, so als Miterlöserin gesehen, mit Jesus zusammen, als ob die beiden auf einer Linie stehen. Also da setzt es leider bei mir aus.
Herr Banse, Sie sprechen sich ja da etwas an, was wo viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, aber ich glaube, Pater Busse kann uns da vielleicht auch Aufschluss geben.
Gut, ich glaube, das ist wichtig, welche Rolle spielt letzten Endes spielt der Mensch beim Ankommen der Gnade beim Einzelnen. Ich glaube, wenn wir das mal sehen, und das Zweite Vatikanische Konzil hat ja immer wieder betont, wenn sie Aussage über Maria macht, dass das also analoge Aussagen sind, also ähnlich bei je größerer Unähnlichkeit, und immer wieder betont, dass sozusagen das der einzigen Mittlerschaft Christi keinen Abbruch tut. Nur ich merke einfach, wenn Kinder oder auch Erwachsene auf der zwischenmenschlichen Ebene nie erleben, was es heißt Barmherzigkeit, dann bleibt für sie dieses Wort aus der Bibel eine Worthülse, wo sie keine Erfahrung mit verbinden. Und wenn also die katholische Kirche sehr viel Wert auf Heiligenverehrung legt, und Marienverehrung ist ja nur ein Teil der Heiligenverehrung, dann soll eigentlich darin immer wieder zum Ausdruck bringen, wie reagieren Menschen auf dieses Heilsangebot von Jesus Christus. Und da einfach möglichst viele Anregungen zu bekommen, ja, wie kann ich denn das machen? Ich glaube schon, dass da die Heiligenverehrung einfach hilft, in geeigneter Weise mit der erlösten Gnade Christi zusammenzuarbeiten. Und so ähnlich wie ich ja jetzt in einem Liebesbrief, auch wenn ich jetzt Christ bin, nicht dann jetzt dogmatisch rechtgläubig sagen kann, du darfst mich nicht meine Angebetete nennen, erlebt man tatsächlich oft in Liebesbriefen eine Sprache, die sehr absolut ist. Also auch praktisch, da gibt es nichts mehr oben drüber. Und doch sagt der Christus, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also Christus ist nicht eifersüchtig auf Liebe, die Menschen einander schenken, und auch nicht eifersüchtig auf Liebe, die Menschen, diesen Menschen Maria oder den irgendwelchen Heiligen schenken. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass das deutlich wird, die alleinige Mittlerschaft Jesu Christi ist unbestritten, und doch, damit die Gnade beim Einzelnen ankommt, darf es in dem Sinne eine Weitervermittlung geben. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. In allen Häusern gibt es eine Hauptsicherung, und dann wird jeder einzelne Stromkreis nochmal durch eine 10 Ampere oder 6 Ampere Sicherung abgesichert. Und normalerweise fliegt nur diese schnelle 10 Ampere Sicherung raus, aber es gibt manchmal Situationen, wo die Hauptsicherung rausfliegt und dann ist alles dunkel. Und so dürfen wir auch sagen, Christus ist die Hauptsicherung. Wenn die rausgeflogen wäre, ist alles dunkel. Aber deshalb kann ich doch auch von den 6 Ampere und 10 Ampere Sicherungen von Sicherungen sprechen. Ja, also diese in Reihe geschalteten Sicherungen, so würde ich mal sagen, diese Vermittlung von Barmherzigkeit, also dass man erlebt, was das bedeutet. Sehr drastisch habe ich das mal mitbekommen, wo eine Frau im Ehestreit ihren Mann anschreit, ich lasse mir die Liebe zu dir von keinem kaputt machen, erst recht nicht von dir. Das heißt, der Mann erlebt in diesem Konflikt, wo er auch selber Nein zu sich sagt und sich selbst verachtet, dass seine Frau Ja zu ihm sagt und das Ja zu ihm auch aufrechterhält, auch dann, wenn es ihr am wenigsten verdient. Und so macht dieser Mann in der konkreten Auseinandersetzung mit seiner Frau, aha, das ist eigentlich gemeint, wenn von Gottes Barmherzigkeit die Rede ist.
Also, ja, danke. Und da dürfen wir auch mit tun. Und da haben wir Maria als sozusagen die Mittlerin schlechthin, die auch mit Erlöserin oder mitwirkt am Erlösungswerk. Ohne uns soll es wohl eben auch doch nicht gehen. Danke. Und weiter möchte ich auch noch hier mit berücksichtigen als nächstes Frau Fechler aus Ankommen. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch und ich grüße auch Herrn Pater Busse. Ja, da kann man vielleicht mit der Marienverehrung auch sagen, wer es fassen kann, der fasse es, denn Maria, und das ist ja auch das Wort der Heiligen Schrift, was man sich immer wieder vorhalten muss, was er euch sagt, das tut. Also sie stellt sich ja wirklich nie in den Mittelpunkt, so als Göttin oder als was auch immer wieder angesehen wird von manchen evangelischen Christen. Tut mir leid, dass sie die Marienverehrung nicht haben. Das ist aber nicht generell so. Es gibt ja auch evangelische Marienschwestern. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Maria diesen Weg gehen kann zu Christus hin, weil sie wirklich die beste Führerin ist, die beste Pädagogin. Und ein großer Pädagoge war eben auch Pater Kentenich. Ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar. Ich habe irgendwann mal so eine Novene gefunden in unserem Kirchenvorraum. Ich habe es gelesen und in jeder Novene steht ja auch eine kurze Beschreibung von seinem Leben drin. Und mir hat sehr imponiert, dass er auch dann, als er von der Kirche 14 Jahre eigentlich verbannt war nach Amerika, dass er keinen Groll empfunden hat gegen die Kirche, sondern und als er dann, dass er auch auf seinem Grab oder seinem Sarkophag, wie man das auch nennt, da in Schönstadt oben auf dem Berg in der Sakristei, wo er ja auch beigesetzt ist, steht Dilexit Ecclesiam. Er liebte die Kirche. Und ich glaube, für unsere Zeit ist er auch das Vorbild für Priester und auch für uns, dass er trotz allem, was jetzt vorkommt, dass trotzdem an dieser Liebe zur Kirche, die ja auf Christus gebaut ist, dass man daran festhält und nicht sich durch Menschen, die immer fehlerhaft bleiben werden, da davontreiben lässt. Und ich denke auch, Gottes Barmherzigkeit hat sie wirklich Grenzen, dass man sagen darf, wie ich schon gehört habe, man sollte die rausjagen, wegjagen aus der Kirche. Also das ist für mich auch eine Frage. Aber nochmal zu Pater Kentenich zurück. Ich danke ihm, dass er so ein feinfühliger Priester war und ich wäre ihm sehr gerne begegnet und hätte ein Gespräch mal mit ihm selbst geführt, wie es ja doch noch Menschen gibt, die ihn auch getroffen haben und die noch leben.
Danke, Frau Fechler. Ich werde mal aufhören. Ja, ich kann Sie einladen morgen zur Standpunktsendung, weil auch Schwester Doria Schlickmann, die sich ja auch intensiv beschäftigt, auch da den Tipp gibt. Pater Kentenich steht auch heute noch zur Verfügung, auch mit seinem psychologischen Geschick als Begleiter, als Seelsorger. Mhm. Die Einladung darf man annehmen. Wie das zu verstehen ist, da schalten Sie doch vielleicht auch morgen nochmal ein. Und an dieser Stelle darf ich mich verabschieden von Ihnen. Dankeschön. Ja. Und als letzte Hörerin hier in der Sendung darf ich noch Manuela von Habsburg aus Germering begrüßen.
Das sehe ich als kleines Wunder jetzt und ich halte mich wirklich ganz kurz, weil eure Sendezeit gleich aus ist. Aber lieber Pater Kentenich, lieber Pater Busse, hiermit sage ich herzliche Grüße von München, Schönstadt. Ich wollte vorhin statt Ihre Sendung anzuhören, das wusste ich gar nicht, dass die kommt, ich habe es nur zufällig dann noch gehört, eigentlich nach Schönstadt in dem Moment, habe gedacht, ach, das höre ich mir jetzt noch an, was da eigentlich genau los ist. Erstens der Satz von wegen gelöste Probleme werden Sendung, genial. Und jetzt verstehe ich, warum wir Sie treffen durften über Pater Busse in unserer Ehe. Zweitens, als Stewardess, wie der Alltagsheiligkeit beigetragen wird, kann ich noch begründen. Ich durfte als Stewardess immer wieder nach Pompeji kommen. Hatte aber keine Ahnung, was das zu tun hat mit meinem ganzen Lebensweg. Aber immer wieder hat es mich dahin gezogen, wenn ich frei hatte. Und jetzt weiß ich die Zusammenhänge, was da nachkam, nämlich die Schönstadt-Madonna nach Hause und so weiter. Und sie am guten Schluss als Berater für uns. Also ich finde einfach, der Himmel schreibt geniale Regie. Und so sage ich auch, Alltagsheiligkeit, genau der richtige Heilige für diese Zeit ist unser Pater Kentenich. Gottes Segen aus München. Sie, Frau Anita Enger, danke für die Sendung.
Danke Ihnen für Ihren Beitrag. Alles Gute und auf Wiederhören. Ja, und dann kommen wir wirklich auch zum Ende der Sendung. Pater Busse, ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, die Sie uns ganz lebendig gemacht haben. Den Charakter, den Menschen, Pater Josef Kentenich, heute zum 50. Todestag. Alles Gute Ihnen auch noch weiterhin heute an diesem Tag, an diesem Gedenktag. Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, und ich möchte noch allen einen kräftigen Segen geben. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter segne sie alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ja, hier bei Radio Horeb geht es gleich weiter mit dem Rosenkranz um 15 Uhr und um 15.15 Uhr folgen die Radioexerzitien. Und morgen um 10 Uhr können Sie auch mit dabei sein beim Pontifikalamt zum 50. Todestag von Pater Josef Kentenich, dem Gründer der Schönstadtbewegung. Und das wird dann übertragen aus der Pilgerkirche Schönstadt in Wallendar. Und seien Sie auch herzlich eingeladen zum Standpunkt um 20 Uhr morgen, Sonntagabend. Da können Sie Schwester Doria Schlickmann hören und vielleicht nochmal ausführlicher das eine oder andere auch in den Blick nehmen, nachfragen, anhören. Ja, inwieweit Pater Kentenich auch heute noch ein Seelsorger, Führungspersönlichkeit sein kann, eine Leitfigur, vielleicht auch Antwort gibt auf die Nöte, gerade heute in dieser Zeit. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich am Mikrofon Anjuta Engert.